behalten Sie immer im Blick. Die Mitgliedschaftssoziologie läuft darauf hinaus, eine Soziologie funktionaler Differenzierung zu formulieren, beziehungsweise eine Mitgliedschaftssoziologie funktionaler Differenzierung im Hinblick auf die problematisch institutionalisierte Inklusions- und Exklusionsordnung moderner Gesellschaften. Dabei geht es dann darum, dass man ihre Probleme angemessen beschreibt. Sie stellen immer wieder fest, vor allem in den Interessenskonflikten, dass diese Probleme natürlich immer nur unter dem eigenen Interessensgesichtspunkt thematisiert werden und nicht unter dem grundsätzlichen Problem, in dem sich die jeweiligen Funktionssysteme befinden. Also ich distanziere mich ja von einer Krisensemantik, weil ich davon ausgehe, dass man mit dem Begriff der Krise die Probleme nicht in den Blick bekommt, sondern es gehört zu den Eigenarten funktionaler Systeme, dass die Funktionssysteme in einen strukturellen Drift geraten und dadurch in ihren Leistungen für andere Teilsysteme defizitär werden. Denken Sie zum Beispiel an die Gesetzesüberproduktion im Rechtssystem, und zwar innerhalb sowohl innerhalb Europas eigentlich als auch innerhalb der Vereinigten Staaten. Also Überproduktion von Recht. Ja. Sie können im Wirtschaftssystem das verfolgen, mangelnde Kapitalanlegemöglichkeiten des Geldmediums. Sie können das im Wissenschaftssystem beobachten. Entwertung von Wissen. Diese Vorgänge erfordern hochselektive Problemlösungen der einzelnen Funktionssysteme, die nicht mehr aufeinander abstimmbar sind. Das heißt, die Funktionssysteme kommen aus ihrem Drift nicht mehr raus. Das kann letztlich auch die Wirtschaftspolitik nicht mehr regeln. Die kann bestenfalls Kompensation schaffen über bestimmte Programme. Wobei man sich immer zu fragen hat, ja, was die Ergebnisse dieser Programme sind. Sie stoßen da auch immer wieder auf die Zeitdimension. Denken Sie daran, Investitionen in das Erziehungssystem. Wie erfolgreich beziehungsweise nicht erfolgreich diese Investitionen sind, das wissen Sie dann nach 10 Jahren. Nach 10 Jahren haben sich aber bereits wieder die Voraussetzungen der Funktionssysteme geändert. Also das ist so zumindest so die Zielrichtung, auf das das Ganze angelegt ist. Ich verweise Sie da auf die Analyse der Funktionssysteme, auch im dritten Band der soziologischen Theorie der Gegenwartsgesellschaft. Da finden Sie so einen ersten Durchgang, den man fortschreiben kann. Wir sind aber auf dem Ist-Stand bei der allgemeinen Theorie, nicht ihrer Spezifikation auf soziale Systeme. Unser Ausgangspunkt war Analyse der Innen-Außen-Differenzierung in einer mitgliedschaftstheoretischen Perspektive. Außenstabilisierung hatten wir die drei Bestandteile: Mitgliedschaftsselektion, Zeitdimension, Gedächtnis. Innenstabilisierung hatten wir Negationsspielräume, Immunologie und Konflikt und Autoritätssystem. Die Dimensionen sind miteinander verkettet. Die Entscheidung oder die Mitgliedschaftsentscheidung und Selektion führt uns natürlich auch immer zu einer Entscheidungsinstanz, wobei in dem allgemeinen Bezugsrahmen die Entscheidungsinstanz eine Variable ist, sie wird nicht spezifiziert. Die Spezifikation erfolgt dann am Leitfaden der Analyse der Differenzierungsformen. Analyse des Autoritätssystems bin ich derart vorgegangen, dass es eine in jedem sozialen System eine Instanz gibt, die über eine Autoritas entscheidet. Diese Autoritas oder die Analyse dieser Autoritas ist derart anzulegen, dass anomisches und nomisches immer zusammenwirken. Ich denke, das ist auch das Grundproblem, an dem sich die Theorie sozialer Integration und Desintegration zu orientieren hat. Der nächste Schritt betrifft die Analyse von normativen Systemen. Sie können auch statt normativen Systemen von Regelungen sprechen, die normative Sachverhalte beschreiben. Die Überführung dieser Regelungen, Gesetze, Studienordnungen, was auch immer, in die Überführung dieser Regelungen in bestimmte Kommunikationen ist einer, ja, kann man sagen, bestimmte kommunikative Teilnahmebedingung, die durch dieses normative System geregelt wird. Hier finden Sie, und ich denke, der entscheidende Punkt ist der, dass jedes normative System in Kraft zu setzen ist. Das wird am augenfälligsten am Rechtssystem. Aber das Rechtssystem ist eigentlich nur ein Spezialfall. Sie können es auch für Studienordnung, Prüfungsordnung, Etiketten und dergleichen darauf beziehen. Es gibt immer eine Instanz, die über die Inkraftsetzung dieser Regelungen entscheidet und dadurch Erwartungen in Kommunikationssystem, gleich sozialen System, gleich Mitgliedschaftssystem, gleich besondere Teilnahmesysteme selektiv festlegt. Der Problembezug dabei ist, ob dem normativen System auch seine Durchsetzung zugeschrieben wird. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, nämlich hier kommen Sie zu einem oft nicht thematisierten Problem. Die Gesetze gelten ja nicht durch sich selbst. Die Prüfungsordnung auch nicht. Den Regelungen die in einem normativen System beschrieben werden, also die auch dann die normativen Sachverhalte, kommt nicht zugleich ihre Durchsetzung zu. Insofern bedarf es sogenannter Ermächtigungsnormen, die ein normatives System in Kraft setzen und durchsetzen. Zum Beispiel der Richter ist dazu ermächtigt, ein bestimmtes Urteil zu sprechen, aber das Urteil genügt ja nicht. Das ist ja das Interessante daran. Ja, sondern es bedarf einer Organisation, die dieses Urteil auch durchführt. Also Ermächtigungsnormen werden durch Organisationen implementiert, der Richter ist ermächtigt, auf einer bestimmten Grundlage zu entscheiden und schafft damit die Voraussetzung für die organisationelle zwangsweise Durchsetzung. Der Angeklagte wird schuldig gesprochen und wird dann also entsprechend in ein Gefängnis überführt, um seine Strafe abzusetzen. Und so in anderen Fällen auch mehr oder weniger dramatisch. Sie fallen durch eine Prüfung durch. Ja. Der Prüfer ist ermächtigt, in dem Fall sie durchfallen zu lassen, aber die Implementierung erfolgt über die Universitätsorganisation. Sie bekommen dann zu Recht bescheinigt, dass sie durchgefallen sind durch die Prüfung, durch das Prüfungsamt. Hier denke ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Falle des Gerichtsurteils ist ja dann die Vollzugsbehörde ihrerseits ermächtigt, das Urteil zu erzwingen. Das Prüfungsamt ist seinerseits ermächtigt, Ihnen das Nichtbestehen der Prüfung zu bescheinigen. Auch darin wird etwas erzwungen. Überprüfen Sie einmal die, was ja auch nicht immer erhellend so uns kommuniziert wird, inwieweit diese ganzen normativ geleiteten Soziologien diesen Umstand oder dieses Problem angemessen bearbeiten. Nämlich den Problembezug der Geltung eines normativen Systems, also normativer Sachverhalte, die einem Kreis von Betroffenen gegenüber Geltung beanspruchen und ihrer Durchsetzung. Für die Durchsetzung bedarf es dann ihrerseits bestimmter Ermächtigungsnormen. Und ihrer organisationellen Implementierung. Es drängt mich mir da in den letzten Jahren natürlich auch immer wieder auf, dass diese ganzen, vielleicht ist das mal eine interessante wissenssoziologische Frage, wer auf solche Ideen überhaupt kommt. Also diese ganzen Anerkennungssoziologien diesem Umstand gar nicht Rechnung tragen können, weil die von der Fiktion ausgehen, also jetzt mal abgesehen von den zumindest merkwürdigen Hegelschen Motiven in dem Herrschaft-Nichtschaftskapitel, in der Phänomenologie des Geistes oder in der Enzyklopädie, Achtungserweise, die dann eigentlich eine Person als Ganze betreffen, funktionieren ja immer nur in bestimmten sozialen Systemen. Und hier stoßen Sie natürlich auf das Problem, in welchem Ausmaß die überhaupt zu verallgemeinern sind. Das gilt ja auch für die Rhetorik der Menschenrechte. Sie werden einem Japaner und einem Chinesen werden Sie nicht klar machen können, was Menschenrechte sind. Selbst wenn einige Konfuzianer glauben, also sowas schon bei Konfuzius selbst, der ja nichts Geschriebenes überliefert hat, nachweisen zu können. Also das Problem der partikularen, systemtypischen Geltung von Achtungsverweisen. Und diese Achtungsverweise bestehen immer in einem ganz bestimmten sozialen Austausch. Das heißt, es werden immer askriptive Solidaritäten in Kraft gesetzt. Zum Beispiel der Austausch konkrete Leistung gegenüber konkrete Anerkennung in einem Universitätsseminar oder in einem Unternehmen. Das heißt, die Achtungserweiser schweben sozusagen nicht frei, sondern sind ihrerseits an einen sozialen Austausch gebunden. Als, ja, Sie können sagen, die Sicherheitsbasis dieser Achtungserweise. Auch dieses Problem wird in der Regel von Anerkennungstheorien nicht bearbeitet. Ich verweise Sie da auf die Studie. Ich hatte mich dem noch mal in den letzten Jahren konfrontiert. Auf meiner Akademikerseite Selbstbewusstsein, Kritik am a priorischen Intersubjektivismus. Also das ist eine Kritik an der Theorie des kommunikativen Handelns im Zusammenhang der Kontroverse zwischen Habermas und Dieter Henrich und Ernst Tugend hat. Ich denke, dass da etwas Grundsätzliches bei diesen Anerkennungsansätzen ein grundsätzliches Problem vorhanden ist, was diese Ansätze intern nicht lösen können. Also man kann die auch nicht so bearbeiten, dass das Problem lösbar wäre. Der zentrale Problembezug ist also dieser Anschluss, unausgesprochen natürlich an diese Hegelsche Selbstbewusstseinstheorie, die meines Erachtens von Sartre in Lettres à l'Énon gut kritisiert worden ist, und an dieses ganze, dieses Nietzsche Programm. Das Problem dabei ist, dass aus einer Fremdreferenz heraus ich nicht mit mir vertraut sein kann. Ich kann an Gegenständen nicht lernen, ja? Ich kann an einem Bild nicht lernen oder sehen, ja? Dass ich derjenige bin, der auf diesem Bild dargestellt wird, wenn ich nicht schon mit mir selbst vertraut bin. Also die primäre Selbstvertrautheit mit unseren mentalen Zuständen ist nicht aus einer externen Perspektive zu entnehmen. Und wenn das stimmig sein sollte, dann bricht natürlich also das Fundament dieser ganzen Anerkennungsphilosophien und Soziologien in sich zusammen. Dann ist das Problem der Achtungserweiser, also der Achtungserweiser anders zu analysieren. Das das eine, das andere, ja, die Frage der Normentheorie, Berücksichtigung von normativen Systemen und der Durchsetzung normativer Systeme. Also es gibt an der Universität eine Hausordnung, sogar eine recht strenge. Ja, wenn Sie einen Hochschullehrer schief ansehen, dann begeben Sie sich schon in Gefahr, exmatrikuliert zu werden. Ja. Da haben Sie das auch, sehen Sie das auch wieder, Hausordnungen. Ja. Es gibt eine Hausordnung, enthält die Hausordnung aber ihre Durchsetzung? Ja, natürlich nicht. Ja, es bedarf einer Ermächtigungsnorm und eines institutionellen Verfahrens mit entsprechenden rechtlichen Implikationen um diese Hausordnung durchzusetzen. Also immer darauf achten. Regelung, normative Systeme, normative Sachhalte und Durchsetzungsnormen dieser Regelungen. Es gibt jetzt ein weiteres Problem, dass, wenn Sie zum Beispiel sich an die Studienordnung halten und am Leitfaden der Studium Ihr Studium absolvieren, so ist hervorzuheben, dass die durch die Studienordnung in diesem Feld festgelegten Obligationen keine individuellen Handlungsgründe sind, sondern geltende Entscheidungsgründe. Individuelle Handlungsgründe können Sie viele haben, auch im Hinblick auf Ihr Studium. Die Befolgung der Regelung ist aber ein gültiger Entscheidungsgrund. Und kein individueller Handlungsgrund. Warum? Weil, bleiben wir bei der Studienordnung, die Vorschriften oder die Obligationen Ihnen vorgeben, was zu tun und was zu lassen ist. Zum Beispiel Begrenzung der Studiendauer oder so etwas. Und das sind sich daran an der Studienzeit zur Orientieren ist für Sie ein gültiger Entscheidungsgrund. Nämlich die Organisation Ihres Studiums so einzurichten, dass Sie nach 10 Semestern Ihr Studium abgeschlossen haben. Und das ist kein individueller Handlungsgrund. Sie können dabei natürlich ganz unterschiedliche individuelle Handlungsgründe haben. Zum Beispiel schnell mit Ihrem Studium fertig zu sein. Ja, was auch immer. Ja, einen möglichst guten Abschluss zu erzielen. Ihren Eltern eine Freude zu machen. Ja, ihren Freunden zu imponieren. Das wären alles individuelle Handlungsgründe, aber es wären nicht die geltenden Entscheidungsgründe für die Organisation Ihres Studienganges. Sie können jetzt natürlich sofort fragen, was das Kriterium oder das Merkmal für diese Unterscheidung ist, also zwischen Entscheidungs- und Handlungsgründen. Das Merkmal ist die Voraussetzung der Gültigkeit der Mitgliedschaftsselektion im Hinblick auf die von ihr Betroffenen und ihre Indikation. Das kann es nur dann geben, wenn diese Indikation beobachtbar ist. Also Sie stoßen hier wieder auf das Problem, wenn wir von einer elementaren Statusfunktion der Mitgliedschaft ausgehen, in unterschiedlichen sozialen Systemen, dann hat die Statusfunktion beobachtbar zu sein und interpretierbar zu sein. In diesem Sinne, in Bezug auf die Gültigkeit, können wir dann von einer Einheitsformel von sozialen Systemen sprechen. Das ist ja immer das Problem, auch in Bezug auf das, was so in den letzten 30 Jahren an Sozial Philosophie und Sozialontologie diskutiert wurde. Ja, was ist die Einheitsformel sozialer Systeme? Und die Einheitsformel sozialer Systeme wäre dann die Implementierung von gültigen Mitgliedschaftsentscheidungen und ihrer Selektion. Und zwar im Hinblick auf die Operation sozialer Systeme. Also das ist jetzt nicht etwas Gegenständliches. Wir lösen uns von einer gegenständlichen Vorstellung in der Ontologie sozialer Systeme und stellen uns auf den Modus der Operation und Reproduktion sozialer Systeme um, wobei der Testfall immer die wiederholbaren, also reproduzierbaren Problemlösungen sind. Wenn die Problemlösungen scheitern, gut, dann ist irgendetwas nicht in Ordnung und es ist was umzubauen, was zu ändern, was auch immer. Auch hier stoßen wir wieder auf die Zeitdimension, da die Asymmetrie der Mitgliedschaftsselektion und ihrer organisationelle Ausgestaltung in der Zeit zu restabilisieren ist. Das sollten Sie immer im Blick haben und Sie erkennen auch daran, dass darüber eine Instabilität, oder wir haben ja als Problembezug die Außenstabilität, die Instabilität gewährleistet wird. Die Studienordnung ist als ein gültiger Entscheidungsgrund für alle Mitglieder sozialer Systeme ein oder gewährleistet reproduzierbare Problemlösungen in einer bestimmten Zeit, bei einer bestimmten Studienorganisation, einen bestimmten Studiengang durchlaufen zu können. Das können Sie auf alles Mögliche anwenden. Das ist in der, das gewährleistet als ein reproduzierbarer Problembezug immer die Instabilität des sozialen Systems und erlaubt es, Orientierung aufzubauen. Also die Restabilisierung von Kommunikation und Handlung in sozialen Systemen, dann über die Innenregulierung normativer Systeme, erlaubt es den Mitgliedern, Orientierung aufzubauen. Wobei immer die Anforderung besteht, dass sie sich adaptieren an die in dem sozialen System vorgegebenen funktionalen Imperative. Sie können nicht willkürlich sagen, nee, ich studiere 15 Semester. Also für mich gilt diese Prüfungsordnung nicht. Das erklärt natürlich auch immer den Stress in Organisationen und die Unruhe in Organisationen. Und die hohe Kunst besteht dann darin, temporär die Kommunikation ruhig zu stellen. Wenn Organisationen die Kommunikation nicht, also das gilt auch für Unternehmen, Verwaltung, nicht auch temporär ruhig stellen können, dann kollabieren sie schnell, weil dann die davon Betroffenen überfordert sind. Sie können bestimmte Adjustierungen nicht bringen. Jetzt der Plan werde dann nächste Stunde die Bestandteile Mitgliedschaft, Zeitdimension abschließen und komme dann zur doppelten Kontingenz und zum Kommunikationsbegriff. Ich schicke Ihnen dann noch ein Papier für die Analyse des Vollzugs kommunikativer Akte am Leitfaden kommunikativer Intentionen. Ich sehe es noch mal durch und versuche so die wichtigsten Punkte festzuhalten. Es betrifft das auch bestimmte sprachtheoretische, semantische Probleme, aber die wollen wir möglichst klein halten, sonst driften wir in diesen Bereich ab. Muss noch mal etwas. Ja, wir kommen dann nächste Stunde zu den zu der Komponente kollektive Identität und primäre und sekundäre soziale Systeme. Wobei Sie immer zwei Blickrichtungen haben. Sie können ausgehen also von der Differenz, Komplexität, dem Komplexitätsgefälle zwischen System und Umwelt und bauen von dort aus die Mitgliedschaftstheorie aus. Oder Sie gehen von der Unterscheidung zwischen primären und sekundären sozialen Systemen aus. Ich führe die Unterscheidung zwischen primären und sekundären sozialen Systemen mit in die allgemeinen Komponenten deshalb auf, weil sie symbiotische Beziehungen betreffen und alle sozialen Systeme in ihrem Grenzverlauf über symbiotische Beziehungen von Populationen und Organismen verlaufen. Also denken Sie an Sexualität, an Bedürfnisbefriedigung, an Gewaltanwendung, an Wahrnehmung. Kein soziales System ohne auch die Selbstwahrnehmung ihrer Kommunikation und ihrer Mitgliedschaften. In diesem Sinne, bis Mittwoch dann. Wir besprechen dann Mittwoch, fangen wir an, das Kapitel in soziale Systeme zu besprechen. In diesem Sinne, schönen Abend noch.